Lob und Dank sei dem Herrn. Das glauben wir von ganzem Herzen. Gott hat noch nie versagt, hat sich noch nie lächerlich gemacht. Alle Knie werden sich vor ihm beugen.
Amen.
Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und Herr bedeutet, dass er regiert, dass er Autorität hat, dass sein Wort gilt, alles, was dazu gehört. Jedes Wort ist so kostbar, man könnte einfach dabei stehen bleiben, sich darin vertiefen. Aber noch mehr und noch tiefer ist das Verlangen in uns, dass jedes Wort uns ansprechen und als Same in uns hineingelegt werden könnte. Denn alles, was Gott tut, das tut er nicht durch einen großen Mann. Das tut er gemäß seinem Worte.
Amen.
Alle Propheten, selbst ein Mose, wer war er? Ein Versager, ein Totschläger. Und wenn's danach gegangen wäre, aber Gott hatte ein Wort gegeben, eine Verheißung, daran war er gebunden. Und als die Zeit erfüllt war, schaute Gott nicht auf den Mann. Er gedachte seines Wortes und seiner Verheißung und sandte Mose. Und wer sich stoßen wollte, konnte stoßen. Aber wer glauben wollte, konnte glauben. Wer heraus wollte, konnte heraus. Wer Befreiung wollte, konnte sie haben. Wer Erlösung wollte, bekam sie. Wer Wunder sehen wollte, konnte sie sehen. Denn Gott tat sie. Immer hat Gott es so gemacht und jetzt wird es nicht anders sein. Unser Glaube ist ja durch all die vielen Dinge, die Gott getan hat, so mächtig gestärkt worden. Es geht doch gar nicht anders. Wenn wir nicht glauben, wer soll dann glauben? Wenn wir Gott nicht danken, wer soll ihm dann danken? Wer soll's tun? Etwa die Ungläubigen oder die eigene Wege gehen oder die selbstgerecht sind. Nein, sie brauchen das alles nicht. Aber an uns erbärmlichen Menschen, an denen Gott Großes getan hat, uns bleibt doch nur eines übrig, ihm zu danken. Und das von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Wir haben es oft genug gesagt, wie es geschrieben steht, wenn alles andere schon nicht mehr da ist und aufgehört hat, wird die Liebe Gottes bestehen geblieben sein. Und die Liebe Gottes ist unabhängig von unseren Werken und Taten. Ehe wir da waren, hat Gott uns geliebt in Jesus Christus und hat uns mit ihm oder in ihm mit sich selbst versöhnt und uns zu seinem Eigentum gemacht. Ehe wir aus dem Chronik lesen oder aus der Chronik lesen, möchte ich nur ganz kurz auf das Wort in 1. Korinther 15 eingehen. Hier wird ja alles zusammengefasst, worum es eigentlich geht. Von dem ersten Adam, von dem zweiten Adam, von dem, was geschah und was geschehen wird. Und wir haben es ja mitgelesen, so gewiss wir das Bild des Irdischen an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen an uns tragen. Das ist gewiss, das ist ganz gewiss, so wie wir irdisch alle nach Adam und Eva kommen, so werden wir geistlich gesehen alle in das Bild Jesu Christi umgestaltet werden. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden, aber es wird bald offenbar werden. Und wenn dieser Tag, dieser glorreiche Morgen anbricht, dann werden wir den Herrn sehen, wie er ist, und feststellen, dass wir ihm gleich geworden sind. Wer das alles nur für einen Augenblick bedenkt, um den muss es für immer geschehen sein. Denn solche Liebe hat Gott uns erwiesen. Paulus hat damals gesagt, wir werden nicht alle entschlafen. Er ist entschlafen und alle, zu denen er damals gepredigt und geschrieben hat. Aber Gott hat durch ihn zeitlos gesprochen, wie durch die Propheten. Und erst dann, wenn die Stunde Gottes für irgendeine Sache geschlagen hat, erfüllt sich das Wort. Und er sagt hier, wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden. Und das ist doch eine Tatsache, die uns näher gerückt ist oder der wir näher gerückt sind, als alle, die vor uns gelebt haben. Und wir rechnen hundertprozentig damit, dass der Herr uns heimholt und dass wir die Generation sind, in der nicht alle entschlafen werden, sondern noch solche unter uns sind, die das Kommen des Herrn miterleben werden. Und der Sinn unserer Zusammenkünfte besteht doch in der Hauptsache darin, dass wir begreifen, worum es Gott in dieser Zeit geht. Du lernst aus der Predigt Bruder Brennhams, dass die Zeit für die Braut begonnen hat, die letzte Erweckung. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass ein Mann in London den Amerikanern, die die große Erweckung in Wales sehen wollten, sagte, ich bin diese Erweckung ist in mir. Er war einer unter Tausende. Jeder wurde damals vom Geiste Gottes erfasst. Und das geschah so zu jeder Zeit, wenn Gott eine Erweckung hereinbrechen ließ. Ich meine, dass die alten Leute, die die Erweckung um die Jahrhundertwende erlebt haben, unter ihnen mein eigener Vater, sie konnten berichten von dem, was Gott getan hat, wie der Geist Gottes über die Versammlungen kam und wie der Herr sich mächtig bezeugte. Aber ich glaube, dass all die Dinge, die geschahen, geringer waren wie das, was noch geschehen wird. Gott wird am Ende, und wenn es eine kleine Schar ist, die übrig bleiben wird, seine Macht und Herrlichkeit erweisen. Denn es muss ja etwas geschehen, um in uns den Entrückungsglauben zu bewirken. Und Bruder Brennhams sagt, heute haben wir kaum genügend Glauben für göttliche Heilung. Und wie steht's um den Glauben, dass unser ganzer Leib verwandelt werden kann, wenn wir nicht den Glauben haben oder aufbringen können, dass irgendein Glied an unserem Leibe repariert wird, dass es gesund gemacht wird? Wie wollen wir dann daran glauben, dass wir von Kopf zu Fuß aus dieser Sterblichkeit in die Unsterblichkeit, aus der Vergänglichkeit in die Unvergänglichkeit verwandelt werden? Aber das kann ich von Herzen glauben. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil es für uns bestimmt ist. Damit tue ich mich gar nicht schwer. Absolut nicht. Ich glaube von ganzem Herzen, wie hier geschrieben steht, beim Schall der letzten Posaune werden wir verwandelt werden. Der Herr wird herabkommen. Und die Toten in Christo werden auferstehen. Ja, wenn die Toten auferstehen werden, warum kann ich dann nicht als Lebender verwandelt werden? Wenn Gott dann den Beweis erbringt, dass er den Tod besiegt hat, die Hölle überwunden und dass diese Menschen, die ihm angehören, weder vom Tod noch von der Hölle festgehalten werden können, warum soll mich dann die Vergänglichkeit festhalten? Ich bin doch für die Ewigkeit bestimmt. Und weil ich für die Ewigkeit bestimmt bin, wird alles das an mir und in mir geschehen müssen, was notwendig ist, um aus der Zeit in die Ewigkeit hinübergehen zu können. Das Evangelium ist doch immer noch eine frohe Botschaft, stimmt's? Eine herrliche Botschaft, eine Botschaft der Liebe und der Gnade Gottes für jeden, der sie aufnimmt und der den Glauben damit verbindet. Es heißt hier weiter, wenn dieser vergängliche Leib, denn dieser vergängliche Leib muss die Unvergänglichkeit anziehen und dieser sterbliche Leib muss, das ist uns allen klar. So können wir mit Fleisch und Blut ja nicht in die Herrlichkeit eingehen. Wir müssen verwandelt werden. Es heißt hier ganz klar und deutlich, dass der Tod in den Sieg verschlungen ist. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber nur noch diesen einen Satz. Zweiter Teil von Vers 56. Der Stachel des Todes ist aber die Sünde. Und die Kraft der Sünde liegt im Gesetz. Gott hat doch das Gesetz gegeben, um dich und mich rechtmäßig verurteilen zu können. Und sein Gesetz hat die Macht und die Kraft, uns rechtmäßig zu verdammen und zu verurteilen. Aber seine Gnade hat rechtmäßig die Befugnis, uns aus der Verdammnis herauszuholen, das Gefängnis zu sprengen und sagen, ich habe alles gebüßt, euren Platz eingenommen, ihr seid erlöst. Lasst uns aus 2. Chronik 14 lesen. Für mich ist dieses Wort heute von besonderer Bedeutung. Ich habe sehr danach gesucht, um die Bibelstelle, die damals zu meinem Herzen sprach, zu finden. Und als ich sie gestern fand, frohlockte mein Herz. Das war fast ein Suchen wie eine Stecknadel im Strohhaufen. Aber wenn man sie dann findet, umso größer ist die Freude. Ich hatte ja schon nachgefragt, ob irgendjemand wusste, wo das Wort steht, zweiter Teil, 2. Chronik 14, zweiter Teil von Vers 6. So machten sie sich denn an die Bauten und führten sie glücklich aus. Ich werde diesen Tag in meinem Leben nicht vergessen. Wir hatten den ersten Bau, so im Rohbau, fast fertig. Und ich gehe von hier nach dort und Bruder Schmidt von dort nach hier. Ungefähr in der Mitte reichten wir uns die Hände, sagten guten Abend. Und er sagte, Bruder Frank, der Bau reicht doch kaum für die Hälfte der Besucher. Er ging seines Weges und ich ging meines Weges. Aber das, was er sagte, begann in mir zu arbeiten. Und kurz darauf habe ich das im Gebet vor den Herrn gebracht und sagte, o Gott, hast du mir etwas zu sagen? Wenn ja, dann sage es mir doch. Und ihr wisst, ich glaube nicht, dass die Bibel ein Orakelbuch ist, das man so schön aufschlagen kann und dann immer das Richtige liest und weiß. Aber ich glaube, dass Gott dadurch reden kann. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und ich habe kindlich und gläubig dem Herrn alles gesagt. Auch das, weil er eben sagt, es reicht nicht für die Hälfte aus. Es ging mir so nach und ich sagte, Herr, die Pläne sind da. Alles, es könnte ein zweiter Bau so gemacht werden, ohne neue Zeichnung, ohne Statik, viel Unkosten könnten erspart bleiben. Und ich sagte, Herr, wenn, dann jetzt in einem Zuge, nicht in einigen Jahren neu anfangen. Und ihr wisst ja, wie man da so das Herz ausschüttet, denn solche Entscheidungen sind ja von großer Tragweite. Was hängt denn damit alles zusammen? Über 500.000 D-Mark und das wäre noch der kleinste Teil gewesen. Es hing doch sehr viel damit zusammen. Aber ich werde auch den Tag nicht vergessen, als ich so mit ganzem Herzen auf meinen Knien war und sagte, o Gott, wenn du wirklich willst, dass wir anstatt ein Haus zwei erstellen, so musst du es mir wissen lassen. Und ich sage euch, ich habe die Bibel aufgeschlagen, ohne eine einzige Seite umdrehen zu müssen. Und meine Augen fielen nur oben auf diese erste Zeile. So machten sie sich denn an die Bauten, nicht an den Bau, an die Bauten und führten sie glücklich aus. Auch ich war glücklich in dem Moment. Ich wusste, das ist die Antwort Gottes für mich. Und danach habe ich gehandelt. Würden wir all die Führungen Gottes hier aufzählen? Wir haben eine große Anzahl der direkten Leitungen des Heiligen Geistes und dessen, was Gott geredet und auch bestätigt hat. Lasst uns von Vers 10 lesen. Hier steht, da rief Asa den Herrn, seinen Gott, an und betete, Herr, um zu helfen, ist bei dir kein Unterschied zwischen einem Starken und einem Schwachen. So hilf uns, Herr, unser Gott, denn auf dich setzen wir unser Vertrauen. Und in deinem Namen sind wir gegen diese Übermacht ausgezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch soll dir gegenüber sich behaupten dürfen. Soweit erstmal dieses Wort. Asa rief den Namen des Herrn, seines Gottes, an. Er betete. Er wusste, ob ein Mensch sich stark oder schwach fühlt. Was ist der Mensch? Was ist der Starke? Was ist der Schwache? Beide sind nichts. Von Gott allein kommt unsere Hilfe. Er allein kann dem Schwachen helfen und der Starke sehe ein, dass auch er seine Hilfe bedarf. Ein Mensch, der sich selber helfen kann, dem kann Gott für immer nicht helfen. Wir sind auf die Hilfe Gottes angewiesen. Und wohl uns, wenn wir schwach sind. Paulus sagt an einer Stelle, wenn ich schwach bin, dann ist Gott stark. Und deshalb, wenn ich mich rühme, dann rühme ich mich meiner Schwachheiten. Das sagt ein großer Mann Gottes, der Apostel Paulus. Also, wir sind im Grunde genommen alle auf einer Stufe. Helfen kann sich keiner selber und helfen kann keiner dem anderen. Auch wenn wir uns im Moment vielleicht etwas stärker fühlen als unser Bruder oder unsere Schwester, im Grunde genommen sind wir alle gleich schwach und gleich stark. Bei Gott ist das kein Unterschied, ob schwach oder stark. So hilf du uns, denn du bist unser Gott. Auf dich setzen wir unser Vertrauen. Und in deinem Namen, nicht mit unserer Kraft, nicht unsere Ausrüstung, nicht unsere Soldaten, unser Heer, sondern wir setzen unser Vertrauen auf dich. Und in deinem Namen sind wir gegen diese Übermacht ausgezogen. Das ist eine wunderbare Kombination. Wenn wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen, aber dann nicht stehen bleiben oder sitzen bleiben, sondern ausziehen, Gott die Möglichkeit einräumen, sein Wort zu bestätigen, nicht nur zu hören, sondern uns zu erheben, auszuziehen, ohne Bange zu haben, weil wir unser Vertrauen auf den Herrn gesetzt haben. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass Petrus von der Hand des Herrn ergriffen wurde, als er sank. Aber was geschah vorher? Vorher hat er doch sein Vertrauen auf das Wort des Herrn gesetzt. Und er sagte, heiß du mich zu dir kommen. War das nicht wunderbar? Heiß du mich zu dir kommen. Und der Mann steigt aus dem Boot. Seid einmal ganz ehrlich. Und unser Bein würde ein bisschen langsam sein, da so schön in das Boot, da drin war es ja noch alles, da drin war alles gut, ja. Aber wenn man dann so die Wellen geschaut hätte und auf das Wasser und überlegt hätte, wie der Pole sagt, Bosche Kirsko Dodna, dass man da wie eine Axt hinuntergefallen wäre, das wäre nicht einfach gewesen. Wir lesen heute die Geschichten und staunen darüber. Aber welche Lektionen sind darin enthalten? Ein Mann hat doch grundsätzlich alles, was irdisch dagegen sprach, außer Acht lassen müssen, um der Stimme seines Herrn gehorchen zu können. Hätte auch nur in einem Augenblick irdisch nachgedacht und gesagt, meine Güte, jetzt werde ich aber nass oder nicht. Und ihr könnt euch ja vorstellen, gar nichts. Heiß du mich zu dir kommen. Halleluja, preis sei Gott. Heiß du mich zu dir kommen, auf dein Wort hin. Und es geschah. Und er ging. Dass er später sank, hatte ja nur den einen Sinn, damit wir erkennen, dass der Herr denen, die auf sein Wort hin den ersten Schritt gewagt haben, so nahe ist. Selbst wenn sie sinken, werden sie nie ertrinken, sondern er wird immer nah genug sein, um sie zu packen und herauszuziehen. Macht euch keine Sorgen. Die Dinge sind doch alle geschehen, damit wir Belehrung empfangen, im Glauben gestärkt werden und unser Vertrauen, wie hier geschrieben steht, auf unseren Gott setzen. Und in seinem Namen sind wir gegen diese Übermacht ausgezogen. Du, Herr, bist unser Gott. Ist das nicht mit uns genauso? Wir setzen doch unser Vertrauen auf Gott, den Herrn, und sagen, hilf uns. Wir sind nicht selbstsicher, sondern von ihm abhängig. Hilf uns, denn du bist der Herr, unser Gott. Auf dich setzen wir unser Vertrauen. Und wer ihm vertraut, der kann nicht zu Schanden werden. Das ist unmöglich. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht, sein Wort. Und in deinem Namen sind wir gegen diese Übermacht ausgezogen. Ihr Lieben, jedes Mal, wenn sich die Kinder Israel dessen bewusst geworden sind, dass sie ja Gottes Volk sind, wenn ihnen das neu zum Bewusstsein kam und sie sich zu Gott wandten, hat er sich unter ihnen bezeugt und sein Wort bestätigt und hat ihnen geholfen. Wir als neutestamentliche Gemeinde müssen uns daran erinnern und dessen ganz bewusst werden, dass wir Gottes Volk sind, die bluterkaufte Schar. Und mag es eine Übermacht sein, der wir gegenüberstehen, es kommt ja nicht auf dich und mich an, sondern dass uns bewusst wird, wer wir sind. Und dass wir mit Gott reden und sagen, hilf uns, Herr, denn du bist unser Gott. Aber dass wir nicht stille sitzen bleiben und untätig sind, sonst dann ist der Glaube ohne Werke. Und der Glaube ohne Werke ist tot an sich selber. Und der tote Glaube kann sich beerdigen lassen. Und wir mit ihm. Wir müssen es wagen, Gott bei seinem Worte zu nehmen. Wir tragen noch gar keine Verantwortung. Gott hat die Verantwortung übernommen. Wofür sollten wir Bange haben? Kann ich mich blamieren? Hab ich denn irgendetwas zu verantworten? Nein, ich habe Gott nur zu glauben und ihm zu vertrauen. Den Rest tut er doch in seiner Allmacht und seiner Liebe. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch soll dir gegenüber sich behaupten dürfen. Meint ihr, es gibt einen einzigen Menschen, dem Gott Recht geben würde, der da zu ihm kommen könnte und sagen, Herr, so und so ist die Sache. Bei Gott ist jeder im Unrecht. Und er lässt durch Paulus sagen, in Römer 3, Vers 4, jeder Mensch ist ein Lügner und Gott allein bleibt wahrhaftig. Und auf diesen wahrhaftigen Gott und auf das, was er gesagt hat und auf seinen Namen können wir vertrauen. Und wir wissen, dass er zu allem steht, was er gesagt hat. Ihr stellt euch mal vor, ich hoffe, dass ihr Vers 11 noch nicht gelesen habt. Stellt euch vor, was hier steht. Da schlug der Herr die Kuschiten. Diejenigen, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt hatten, durften zuschauen. Plötzlich war ihr Kampf gekämpft. Den Streit führte jemand anders. Sie hatten Gott vertraut. Es heißt hier, da schlug der Herr die Kuschiten, so dass sie vor Asa und den Judäern die Flucht ergriffen. Nicht Asa, nicht sein Hauptmann, nicht sein Feldwebel, niemand. Der Herr kam herab und schlug das Heer des Feindes. Asa und alle, die ihr Vertrauen mit ihm auf Gott, den Herrn, gesetzt hatten, sahen sie nur noch von hinten. Und die meisten waren tot. Ich lese den ganzen Vers und weiter. Da schlug der Herr die Kuschiten, so dass sie vor Asa und den Judäern die Flucht ergriffen. Asa aber und das Heer, das bei ihm war, verfolgten sie bis Gerar. Und es fielen von den Kuschiten so viele, dass keiner von ihnen mit dem Leben davon kam. Und weder Asa noch irgendeiner seines Heeres hat Hand an einen einzigen legen müssen. Der Herr hat sie geschlagen. Und während sie die Flucht ergriffen, ist einer nach dem anderen niedergefallen, wie vom Schlag getroffen. Diejenigen, die Gott vertrauten, haben den besiegten Feind gesehen und die Macht Gottes erlebt. Das müssen wir im Glauben erfassen. Unser Kampf ist gekämpft. Die Macht des Feindes ist besiegt. Und wenn wir das im Glauben annehmen können, dann werden wir diesen göttlichen Sieg nie mehr in Frage stellen und Gott darum bitten und stets das Vertrauen zu ihm zu geben. Die Formulierung ist hier sehr sonderbar. Es heißt, und es fielen von den Kuschiten so viele, dass keiner von ihnen mit dem Leben davonkam. Also alle. Ja, oder, wenn so viele fielen, dass keiner mehr übrig blieb, wie viel fielen dann? Dann fielen sie alle. O Preis sei Gott. All diese Geschichten des Alten Testaments sollen uns doch im Neuen Testament zeigen, dass Gott unseren Kampf gekämpft hat. Und dass keiner seine Feinde und unsere Feinde, den glaubt es mir, es ist doch der gemeinsame Feind. Der Feind Gottes ist der Feind seines Volkes. Und der Feind seines Volkes ist der Feind Gottes. Kein einziger ist übrig geblieben, sondern sie vor dem Herrn und seinem Heer völlig aufgerieben wurden. Vor dem Herrn und seinem Heer. Sein Heer war das Volk Gottes. Ihr Lieben, das ist ein ganz wunderbares Wort. Wenn wir dann in Kapitel 15 lesen, da heißt, da kam der Geist Gottes über Asaria, den Sohn Odeps, so dass er hinausging, vor Asa hintrat und zu ihm sagte, höret mich an, Asa, und ihr Judäer und Benjaminiten alle. Der Herr ist mit euch, solange ihr euch zu ihm haltet, und wenn ihr ihn sucht, lässt er sich von euch finden, wenn ihr ihn aber verlasst, wird auch er euch verlassen. Welch ein wahres Wort für alle Zeiten. Der Herr, unser Gott, ist mit uns, solange wir uns zu ihm halten. Und wir können nicht anders, als zu ihm und seinem Worte bis ans Ende zu halten. Und nicht nur wir halten ihn, er hält auch uns. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird auch er euch verlassen. O, dass wir mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele an ihm und seinem Worte hangen könnten und wissen, dass er uns bis hierher gebracht hat und uns bis ans Ende geleiten und durch alles, was noch auf diesem Wege sein mag und uns begegnen wird, hindurchführt, bis wir den Tag erleben, von dem wir schon gelesen haben, dass der Herr wiederkommen wird, unsere sterblichen Leibe lebendig machen und sie verwandeln. Wie oft haben wir das gesagt? Wer die Verwandlung seines Leibes an dem Tage erleben möchte, muss die Verwandlung seiner Seele vorher erlebt haben. Das ist ein wahres Wort. An dieses Wort sollten wir uns stets erinnern. Irdisch gesehen sind die Leiber der Gläubigen und Ungläubigen absolut gleich. Der eine hat Zahnschmerzen, der andere auch. Jeder muss essen und trinken. Grundsätzlich, was den irdischen Bereich betrifft, ist jeder Leib gleich. Der eine wird älter, der andere auch. Die eine Frau gebiert mit Schmerzen, die andere auch. Es ist absolut kein Unterschied, irdisch gesehen, zwischen den Mahlzeiten, zwischen den Leibern, zwischen irgendeiner Sache. Die Leiber sind alle gleich. Was wird an dem Tage, wenn der Herr kommt, diesen großen Unterschied ausmachen? Eben, dass wir gläubig geworden sind. Und dass Gottes Wort in uns ist. Und dass seine Kraft, sein Geist in unsere Seele kam. Und dass dann unsere sterblichen Leiber verwandelt werden können. Wir schauen nicht auf die irdische Hülle, wir wissen ganz genau, dass wir alle auf die Leibeserlösung warten. Aber wehe dem Menschen, der darauf wartet, ohne dass seine Seele, ohne dass sein Leben verwandelt worden ist. Teures Herz, wir wollen es uns einander sagen lassen und zurufen.
möge Gott unsere Seele verwandeln, unser Leben umgestalten, alles neu machen, wirklich alles neu. Wie geschrieben steht, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Wir werden trotzdem weiter essen und trinken. Wir werden trotzdem unseren irdischen Leib weitertragen. Es gibt ja manche, die möchten schon, während sie jetzt noch auf Erden sind, schon einen himmlischen Leib haben. Und sie machen daran herum, solange nach eigenem Ermessen, und es gelingt ihnen trotzdem nicht. Gott hat für alles, grundsätzlich für alles schon gesorgt. Der Schwache und der Starke stehen wieder auf einer Stufe. Und Gott wird beiden helfen. Und wenn der Tag des Herrn kommt und er uns heimruft, wird sein Allmachtswort genügen. Schon der Schall der Posaune, die Stimme des Erzengels und überhaupt das, was Gott verheißen hat, muss und wird an dem Tage geschehen. Schaut nicht, wenn ihr von Gott ergriffen worden seid, auf eure irdischen Leibe, auf dies Wehwehchen oder auf jenes. Das ist alles vergänglich. Schaut auf den Herrn, der den Tod besiegt, der auferstanden ist. Und wir sind in ihm begnadigt. Wir sind schon aus der Sicht Gottes mit ihm, wie wir es am letzten Wochenende betrachtet haben, in die Himmelswelt versetzt worden. Wer das glaubt und sein Vertrauen auf Gott setzt und im Namen des Herrn begonnen hat und darin fortfährt und bleibt, der wird am Ende nicht enttäuscht sein, sondern sagen müssen, Gott ist treu und vollführt alles, was er zugesagt hat. Im Alten Testament hat Gott gesagt, Tod, ich will dir eine Pestilenz sein. Hölle, ich werde dir eine Seuche sein. Was war's? Durch den Propheten hatte Gott es ausgesprochen und es verging viel Zeit. Als aber der Tag kam, die ganze Hölle erzittert. Der Tod und der Teufel, ihnen hat's die Sprache verschlagen. Der Herr war da, der Sieger von Golgatha. Und ich erinnere mich immer so gern an diesen Ausspruch Bruder Brenhams, als er sagte, dass Christus dem Leibe nach am Kreuze hing und dann in die Gruft gelegt wurde. Aber im Geiste ist er ja hinuntergegangen und der Teufel sagte, endlich habe ich dich. Und ihr wisst ja und kennt die Predigt, wie er das so ein wenig geschildert hat. Und dann sprach unser Herr das Machtwort, Satan, ich habe mein Volk erlöst, gib sie frei, gib mir den Schlüssel. Und ihr kennt ja, das ist etwas ganz Majestätisches. Der Teufel hatte doch alle geholt, wen hatte er nicht geholt? Und die waren dort im Gefängnis. Aber jetzt kam der, der das Gefängnis gefangen geführt hat, um die darin Sitzenden in Freiheit zu entlassen. Und das geschah. Ihr könnt's ja in Epheser 4 von Vers 8 nachlesen. Er, der hinuntergefahrene, ist auch der, der hinaufgefahren ist und ist an die untersten Örter hinuntergefahren, um die Gefangenen herauszuführen. Und das hat er getan. Die Erlösung ist ein majestätisches Werk Gottes. Und wir alle sind darin einbegriffen. Unser Herr hat den Kampf gekämpft. Nicht ein Feind ist ihm entgangen. Niemand hat sich irgendwo verbergen können, so dass der Herr ihn nicht gesehen und nicht gepackt hätte. Alle Macht Satans ist besiegt. Und wir sind frei durch die Gnade unseres Gottes. Erlösung, ich sag's noch einmal, ist ein majestätisches Werk unseres Gottes. Und du und ich dürfen zu den Erlösten gehören. Wenn dann der Liederdichter singt, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut, dann verstehen wir es. Wir singen ja mit. Wir singen nicht nach, wir singen mit. Wir sprechen die Dinge nicht nur nach, die andere gesagt haben, sondern sie haben unsere Sprache gesprochen und wir sprechen ihre, nämlich die Sprache des Geistes, indem wir Gott Recht geben und sagen, Herr, so ist es. Und was hat damals ein Hiob gesagt? Und wenn dieser Leib ganz zerfressen ist, dann werde ich trotzdem Gott schauen. Denn er wird am Ende der Tage auf Erden sein. Und ich werde ihn sehen. Er hat ja auch gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Teures Herz, das wissen wir alle. Unser Erlöser lebt. Und ihr wisst ja, einer der großen Liederdichter der Reformation sagte, Jesus lebt, mit ihm auch ich, tot, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Das sind alles schon göttliche Tatsachen. Der Tod ist besiegt, die Hölle ist überwunden, der Satan hat sein Anrecht verloren. Natürlich, wie wir gelesen haben, wird sich dann in der Gesamtheit an jenem Tage das Wort erfüllen. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Dann wird der Tod nicht mehr sein, wie es in der Offenbarung heißt. Und keine Trauer und kein Geschrei, sondern Freude in alle Ewigkeit. Hier auf Erden haben wir noch Trauer, wir haben Leid, wir haben Schmerzen. Der Tod geistlich und irdisch, physisch ist noch da, aber an jenem glorreichen Morgen wird alles hinter uns zurückgeblieben sein. Ich habe ja am 1. Januar 81 einen Vorgeschmack dieser Herrlichkeit gehabt. Ihr Lieben, es stimmt alles. Es ist alles wahr. Oh, dass wir Gott vertrauen könnten. Ganz neu, unbegrenzt, denn nicht wir, sondern er hat es getan. Und wir sind doch nur diejenigen, die es im Glauben in Empfang nehmen. Warum sagen wir nicht, wie der Mann Gottes damals sagte, Herr, um zu helfen, ist bei dir kein Unterschied zwischen einem Starken und einem Schwachen. So hilf uns. Ist das nicht ein schönes Gebet? Ist das nicht ein Reden mit Gott? Wisst ihr, wenn man so die Gebete Bruder Brennhams nachliest? Es war ein Gespräch mit Gott. Ein Gespräch mit Gott. Unkompliziert, schlicht und einfach hat er mit Gott geredet. Und auch wir dürfen das Gleiche tun. So hilf uns, Herr. Unser Gott, denn auf dich setzen wir unser Vertrauen und in deinem Namen sind wir gegen diese Übermacht ausgezogen. Ist das nicht dein und mein Zeugnis? Ist das nicht das, was wir alle von Herzen sagen und erleben durch die Gnade Gottes? In deinem Namen sind wir ausgezogen. Auf dich setzen wir unser Vertrauen. Du bist es, der uns hilft. Denn du bist der Herr, unser Gott. Und dann noch diese Beweisführung. Kein Mensch soll dir gegenüber sich behaupten dürfen. Wer soll sich Gott gegenüber prahlen oder groß tun können? Niemand. Und wir denken jetzt noch schnell an die herrliche Begebenheit mit David und Goliath. Er hat sich geprallt, aber das war bald zu Ende. Da war ein kleiner Mann nach dem Herzen Gottes. Und er dachte bei sich selber, dieser unbeschnittene Philister, wer hat ihm das Recht gegeben, das Volk Gottes zu verhöhnen? Und es hat ihn gepackt im tiefsten Inneren seines Herzens. Und auch er sagte, du kommst mit Brustschild und mit allem und so weiter, mit Speer, aber ich komme im Namen des Herrn, des Gottes Israel. Halleluja. Das genügt. Das genügt. Und ich muss fast lächeln, aber der David, der die Schleuder in der Hand hatte und den Stein in diesem kleinen Lederetui, der hätte rundherum schleudern können und das Ding beliebig loslassen. Nach Osten, Westen, Süden, Norden. Gott hätte diesen Stein genommen und dahin geführt, wo er hingehört. Ihr glaubt doch nicht, dass David sich dahingestellt hat, linken Fuß nach vorn, wie wir es immer getan haben, und erst mal lang genug gezielt und hinher. Er hatte gar keine Zeit dazu. Er hat doch Gott vertraut. Es kam doch nicht auf sein Können an, sondern auf sein Gottvertrauen. Und der Herr hat es bestätigt. Und er brauchte keinen zweiten Stein mehr zu holen. Nicht mehr nachzuhelfen. Gott hat den Volltreffer gemacht beim ersten Mal. Ist das heute anders? Haben wir es heute nicht mit demselben Gott zu tun? Mit dem Gott des Alten und des Neuen Testaments? Ganz gewiss. Denn er ist der Gott aller Propheten und aller Apostel. Der Gott seines Volkes Israel und unser Gott, nämlich der Gott und Herr der neutestamentlichen Gemeinde. Oh, dass wir könnten glauben, wir würden uns nicht mehr anstrengen. Wir würden Gott vertrauen und es wagen, in seinem Namen vorwärts zu gehen. Ich sage das uns als dienenden Brüdern. Lasst uns im Glauben vorwärts gehen. Der Herr hat alle Feinde besiegt. Wir begegnen ihn doch kaum noch von vorne, wenn wir es biblisch nehmen. Wir sehen, dass sie die Flucht ergriffen haben und auf der Flucht sind sie alle gefallen. Und was sehen wir? Ein besiegtes Heer des Feindes. Und wer hat's besiegt? Abraham? Moses? Paulus? Petrus? Nein, der Sieger von Golgatha, der Herr der Heerscharen. Von dem oder mit Bezug auf ihn steht ja wohl im Psalm 24, erhebt euch ihr uralten Pforten und lasset den König der Ehren ein. Wer ist dieser König? Der Herr mächtig im Streit. Er hat doch gesiegt. Die Perlentore waren offen für ihn, sind offen für uns. Ihr Lieben, heute wollen wir unserem Gott danken für all seine Treue, die für uns unbegreiflich bleiben wird bis ans Ende. Aber Gott spricht ja schon zu Moses. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Unser Gott kann uns nie fallen lassen. Er hat uns einmal aus dem Staube, aus dem Schlamm herausgenommen und auf höheren Grund gestellt. Und dabei bleibt es für immer. Und so wir durch manche Tiefen hindurch müssen, ob stark oder schwach, unser aller Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir schämen uns nicht, zu sagen, Herr, wir sind schwach, du aber bist stark. Wir sind ohnmächtig, du bist allmächtig, hilf uns. Und schon merken wir, dass er uns geholfen hat. Aber wir dürfen nicht untätig sitzen bleiben, nachdem wir das Wort Gottes gehört haben, uns nicht nur physisch zum Gebet erheben, sondern geistlich im Gebet zu Gott aufschwingen und sagen, Herr, heute hast du es mir gezeigt. Du hast gesiegt, du hast überwunden. Für uns hast du alles getan und mit den Feinden abgerechnet. Erhebe dich, Herr, und gehe vor uns her. Und ich sage euch, wenn wir im Glauben unserem Herrn nachfolgen, werden wir alle Feinde als besiegt und erledigt auf diesem Wege Gottes rechts und links sehen und unseren Weg mit Gott weitergehen können im Glauben an sein teures und heiliges Wort. Möge er uns segnen und innerlich etwas auftun. Oh, dass wir doch die Stunden der göttlichen Heimsuchung erkennen. Gott will mit uns reden, wie ein Vater mit seinen Söhnen oder mit seinen Kindern spricht. Gott meint es immer gut. Auch heute Morgen meint der Herr es gut. Die letzte Posaune wird am Ende des letzten Gemeindezeitalters ertönen. Und alle, die die letzte Botschaft gehört und geglaubt haben, werden zu denen zählen, die aus der Sterblichkeit in die Unsterblichkeit, aus der Vergänglichkeit in die Unvergänglichkeit hinübergenommen werden. Gemeinsam werden wir dann dem Herrn entgegengerückt werden in der Luft. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird das sein. Teures Herz, das ist keine Geschichte, das ist göttliche Realität. Jesus Christus ist wahrhaftig zur Hölle hinuntergefahren. Ich bekam in diesen Tagen von irgendwo einen Anruf und da sagte man mir, der Bruder so und so war hier. Und er hat verkündigt, dass Jesus Christus der Erzengel Michael ist. Ich sage, er hat gelogen. Und dann, dass es keine Hölle gibt. Ich sage, er hat gelogen. Und ihr wisst ja, wie das manchmal so ist. Menschen nehmen die Predigt des Bruder Brenhams, haben keine göttliche Erleuchtung und machen etwas Furchtbares daraus. Es gibt zwei Aussprüche, auf die sich Leute beziehen können, aber niemand kann auf einem Fuße stehen. Wenn da ein Ausspruch ist, und dafür das andere Thema ein anderer, dann muss man alle Bibelstellen, die zu dem Thema sind, dazu zählen. Ich wollte ja nur Folgendes sagen. Die Hölle ist eine Realität, denn Jesus Christus, unser Herr, ist hinabgefahren. Und bis dahin war das Paradies ja auch noch unten. Abraham konnte es sehen und der andere konnte rüberschauen und sah den armen Mann, den Lazarus in Abrahams Schoß. Der Herr hat uns keine Geschichte erzählt. Und wenn Petrus sagt, im Geiste ist er hinuntergefahren in die untersten Örter der Erde, dann ist das nicht das Grab. Dann sind das die untersten Örter der Erde. Für mich bleibt Gottes Wort in alle Ewigkeit Gottes Wort und alles andere ist Lüge. Wir haben es mit Realität zu tun. Und dafür sind wir Gott dankbar. Für eine Zeit sind wir Narren geworden um Christi willen, aber die Stunde wird sicherlich schlagen, in der Gott uns sein Angesicht und vielen anderen zum Segen zuwenden wird, weil wir ausgeharrt haben und an dem Worte Gottes festhielten und nicht hinter dieser oder jener Lehre, die leer ist, hinterhergelaufen sind, sondern an dem vollen wiedererstatteten Evangelium geblieben sind. Möge Gott uns darin erhalten, festigen und stärken und uns heute die Möglichkeit geben, uns im Glauben aufzuschwingen und im Vertrauen zu Gott und sagen, Herr, jetzt erkenne ich's, jetzt darf ich's im Glauben fassen. Du hast ja alles getan. Ich folge dir nach. Du hast alles vergeben, alles geheilt, alles befreit. Du hast alle Mächte der Finsternis besiegt. Ich bin dein Eigentum. Ich habe es nur noch mit einem besiegten Heer von Feinden zu tun. Du, o Herr, bist vorausgegangen. Schenk mir Gnade, dir im Glauben zu folgen. Und Gott wird es tun. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Gemeinsam danken wir dir für diesen Gottesdienst, für dein teures und heiliges Wort. Ach Herr, dass wir es als Lektion für unseren weiteren Lebensweg mitnehmen, unser Vertrauen auf dich setzen, uns in deinem Namen erheben, um vorwärts zu gehen, denn wir wissen, dass du uns vorangehst. Geliebter Herr, wie wunderbar bist du, wie herrlich ist dein Wort. Ach Herr, und wenn wir zurückschauen, dürfen wir sagen, erkennet, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt, auch wenn manchmal durch die tiefsten Tiefen, durch Verzweiflung und Nöte, aber am Ende stand immer dein Sieg und deine Kraft. Treuer Herr, wir danken dir, dass du es mit deinem Volke auch jetzt wohlmachen willst. Treuer Herr, habe Dank, Preis, Ruhm und Ehre. Hier sind wir, nimm uns hin, gebrauche uns alle, jeden für die Aufgabe und an den Platz, zu dem du uns bestimmt hast. Ach, geliebter Herr, noch einmal bedanken wir uns bei dir für deine Treue. Herr, für dein geoffenbartes Wort, Herr, für die Botschaft dieser Tage, für deinen Knecht und Propheten, den du sandest, auch für die Gnade, nüchtern zu bleiben, abzuwarten, bis deine Stunde schlägt. Ach, wir danken dir für alles und noch viel mehr, oh Gott, dass wir alles aufzählen könnten. Geliebter Herr, segne meine Brüder, segne meine Schwestern, und wie mein teurer Bruder bat, lass uns so vereinigt werden, dass du wie zu Pfingsten mit der Kraft des Heiligen Geistes herabkommen kannst. Ach Herr, gestern und heute hab ich deine Lieblichkeit gespürt.
Halleluja.
Du bist uns nahe. Dein Zorn hat sich gelegt. Dein Grimm ist gewichen. Versöhnung, Gnade, Heil, Segen offenbarst du unter deinem Volke. Wir preisen dich und wir danken dir. Rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes und möchten in der Kraft deines Namens vorwärts gehen, dir nach. O Herr, du warst vor Asa und dem Heer einhergegangen. Alle Feinde hast du geschlagen. Keiner konnte sich rühmen. Ich habe das, ich habe jenes getan. Herr, selbst bei David, er konnte sich nicht rühmen. Er wusste doch, dass er Verlierer gewesen wäre. Aber du warst in ihm. Oh, wie Bruder Brenn sagte, es war Christus in Moses, Christus in David. Herr, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. der Heiland, nimm uns alle hin, mehr denn je zuvor. Schenk uns Worte der Erbauung untereinander, des Trostes, o Herr, in jeder Lage. Wir bitten auch für unseren jungen Bruder, der in die Volksrepublik Polen zurückkehrt. Ach Herr, segne ihn und setze ihn zum Segen. Wir danken dir, dass du es tun wirst. Im Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.